Per Naturam. Die Natur weiß den Weg.
Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer neuesten Folge. Und diesmal geht es tatsächlich um Hühner. Das ist ganz neu. Und es ist auch neu, Sie können uns sehen. Wenn Sie möchten, können Sie uns nicht nur hören, sondern diesmal auch sehen. Mein Name ist Martina Kamp. Ich bin Tierheilpraktikerin und seit 10 Jahren bei Per Naturam. Und heute mit meiner Kollegin Lotte da.
Hallo, ich bin die Lotte Gietzer. Ich bin seit etwa 4 Jahren bei Per Naturam und bin hier im Bereich Vertrieb tätig, bin für unsere Vertriebspartner zuständig, bin Tierärztin von Beruf und ja, heute reden wir mal über Hühner und alle möglichen anderen Geflügelsorten im Herbst.
Ich habe ja selber jetzt seit Mai habe ich Wachteln, kleine Tenebrosis und Tenebrosis-Checken. Und für meine Wachteln geht es jetzt auch das erste Mal in den Winter. Und das heißt, sie sind jetzt schon in der Mauserzeit und da habe ich gehört, dass sie, also noch, ich kann mich nicht beschweren, ich hatte gestern von meinen 6 Wachteln noch 5 Eier, aber das ändert sich wohl jetzt bald.
Ja, nicht bei allen Rassen, ne? Also ich kenne mich tatsächlich persönlich gar nicht so gut mit Wachteln aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Bin da mal total offen, noch mehr drüber zu lernen. Ja, es gibt so ein paar Rassehühner, die tatsächlich weiterlegen. Man kann das natürlich auch mit Licht steuern, aber die meisten Rassehühner, die meisten Legehybriden, die meisten Legehennen, die hören auf zu legen. Genau, also spätestens nach der Mauser, nach der Hauptmauser. Genau, dann gibt es erstmal keine Eier mehr bis März. Ne?
Es sei denn, ne, man würde es jetzt irgendwie mit Licht verlängern. Ne? Also das ist ja, das kann man ja machen, wenn man die jetzt irgendwie das ganze Jahr über beleuchten würde.
Genau.
Dann würden sie wohl auch weiterlegen.
Ja,
aber ich finde das so ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich ist es ja, soweit ich weiß, ist es ja genetisch vorgegeben, die Anzahl der Eier. Und meine Wachteln werden ja nicht wie jetzt vielleicht so ein Legehuhn mit 1-2 Jahren aussortiert, sondern die dürfen ja so alt werden, wie sie können und wollen bei mir. Und dann finde ich es auch sinnvoller, sie in die Legepause gehen zu lassen. Und dann legen sie vielleicht auch mit 3-4 Jahren noch Eier und eben nicht nur mit 1-2 Jahren. Und vielleicht auch mit 5 und 6. Wenn nicht, ist das jetzt auch nicht schlimm. Also, aber es ist, finde ich, auch natürlicher. Oder kann man bei Legehühnern, die ja jetzt sind ja keine Wildwachteln, ja? Also die sind ja schon auf Legeleiste gezüchtet. Das ist ja alles die japanische Legewachtel. Wie sieht das bei Hühnern aus? Ist das tatsächlich immer noch für sie artgerechter, sie in die Winterpause gehen zu lassen? Oder sagt man da, nee, die sind darauf gezüchtet, das ganze Jahr durchzulegen?
Nee, absolut. Also grundsätzlich gilt wirklich, dem Tier die Pause zu gönnen, die eigenen Körperreserven wieder aufzufüllen. Genau dafür ist diese Pause gedacht. Das ist absolut so, dass es ganz viele verschiedene Faktoren gibt, die damit reinspielen, warum Vögel legen oder nicht legen oder aufhören zu legen oder in einem bestimmten Alter aufhören zu legen. Man kann auch gar nicht so pauschal sagen, dass das für jedes Tier individuell genetisch vorgesehen ist, wie viel Eier da jetzt kommen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht dein Punkt gewesen, sondern eher so grob, ne? Also so, es gibt pro Rasse, weiß man, dass es ungefähr die und die Eier sein sollen. Aber das ist so unterschiedlich noch. Also manche von euch haben ja auch eine riesige Voliere zu Hause. Manche, ja, da beschränkt sich die Geflügelhaltung, die Hobbygeflügelhaltung im Garten eher auf was Geschlossenes. Viele haben die Möglichkeit, ja, da einfach mit Licht zu spielen oder wollen auch mit Licht spielen, weil sie zum Beispiel halb kommerziell oder kommerziell unterwegs sind, also die Eier verkaufen und manche sind nicht drauf angewiesen. Also gönnt euren Tieren auf jeden Fall, egal was ihr zu Hause habt, eine Legepause, das ist ganz, ganz wichtig, damit einfach wirklich die Reserven aufgefüllt werden können. Und tatsächlich auch die das weiß man aus der Wissenschaft, die Lebenserwartung auch erhöht wird, genau. Unabhängig, wie lange sie dann später noch legen. Weil die meisten hören dann doch ab 2-3 aufzulegen, genau.
Wenn Licht, welches Licht? Das ist ja bei Hühnern so, dass sie ein bisschen anders gucken als wir, ne?
Genau, das hat so ein bisschen was mit einer anatomischen Beschaffenheit, mit der physiologischen Beschaffenheit des Auges zu tun. Auch da gibt es wieder Rassenunterschiede der Empfindlichkeit gegenüber. Grundsätzlich sagt man, dass da eine bestimmte Flickerfrequenz mit zu tun hat. Die Herzgeschwindigkeit sollte schneller als 120 Hertz sein. Also da gibt es so ein paar Faktoren, die man dann beachten muss.
Dann heißt das jetzt, ich muss gucken, ich habe japanische Legebachelte in der Brosis checken und dann muss ich nachgucken, welches Licht die brauchen. Also ist es wirklich so speziell oder gibt es einfach Licht für Hühnervögel und gut ist und das kann ich dann auch kaufen.
Mittlerweile werden aber auch Lichter genauso angeboten für die entsprechenden. Also ich habe Legewachteln beziehungsweise wirklich dazu diese japanischen und dann gehe ich dahin zu einem Fachmarkt und sage, ich brauche eine Flacker- oder flickerfreie, sagt man auch tatsächlich, Lampe.
Genau. Okay, aber ich muss nicht sagen, für eine japanische Legewachtel Tenebrosus checke so und so, Ringnummer.
Nein, in der Regel sind die Augen so entwickelt. Nein, das ist, ja, aber wenn man da, es gibt da schon auch, ja, empfindliche Tiere zwischen, aber man kann es auch so ein bisschen natürlich auch am Verhalten sehen, ne? Also wenn die, wie sich die Tiere wohlfühlen, ne?
Was brauchen Sie denn sonst noch? Also muss ich mich jetzt hinsetzen und anfangen, einen kleinen Schal zu stricken, oder?
Nee, ganz, ganz wichtig. Nee, unbedingt. Also das Thema Wärme ist ja auch immer sowas, ne? Jetzt werden die Tage kürzer. Da haben wir das Licht abgedeckt. Jetzt wird es kälter. Dann sind vielleicht irgendwann die ersten Frostnächte dabei, die sich in den Vormittag ziehen. Schaut unbedingt, dass auch gegen Winter dann der Stall winterfest ist. Und da gehört im Herbst auf jeden Fall Faktor Wind auch mit dazu, ne? Dass der Stall isoliert ist, dass ihr bitte keine Heizung jetzt installiert oder für die allermeisten Hühner und also Geflügelrassen brauchen wir jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwelche Wärmequellen und schon mal gar nicht dann auch im richtigen Winter. Und können wir gleich nochmal vertieft drauf eingehen, was das bedeutet, kalt, ne? Mittelkalt, warm, das ist ja auch immer so eine viel diskutierte Geschichte, sondern es geht darum, wenn ihr euch jetzt denkt, was brauchen wir denn jetzt für dieses nasskalte, ankommende Herbstwetter, also wenn man möchte und hat ein Legehybrid, was man gerade überrettet, das Huhn gerettet hat, kann man natürlich einen schönen Hühnerpulli sich stricken lassen oder selber stricken. Das gibt es ja mittlerweile. Das finde ich total cool, irgendwie auch die Initiative, dass es das überhaupt gibt. Ich schweife ab, zurück zum Thema. Wir brauchen auf jeden Fall, ist das wichtig, dass wir die Tiere weiterhin als artgerecht betrachten. Ne? Also die sollen nach wie vor raus, die sollen nach wie vor keinen großen Temperaturunterschied, also man sagt so maximal 5 Grad zwischen draußen und drinnen erfahren und das halt das ganze Jahr lang. Und darauf müssen wir wirklich auch achten. Das bedeutet, konzentriert euch auf die Wasserverfügbarkeit, wenn es Frost geben sollte, konzentriert euch drauf, dass da Leitungen funktionieren, dass da Wasserstellen sind, insbesondere wenn ich Wassergeflügel habe, wie Laufenten, aber auch andere Geflügelarten. Konzentriert euch drauf, dass der Wind nicht zugig ist, also keine Luftströme da entstehen, die dann zu Zugluft führen können und gegebenenfalls Krankheiten hervorrufen können und schaut, dass es dennoch ein angenehm wohliges, warmes Klima ist, dick einstreuen und dass er ja eine Belüftung eingebaut hat. Das können auch nur zwei gegenüberliegende kreisförmige Luftsysteme sein. Auch hier würde ich jetzt gar nicht so tief eingehen, aber da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass das vorhanden ist, dass dieses Klima in Ordnung ist und nicht, wie schaffe ich es jetzt warm für die Tiere. Das brauchen sie nämlich eigentlich gar nicht.
Ich habe ja bei Wachteln, habe ich mal gehört, deswegen habe ich mich auch für die entschieden, weil hier im Hunsrück wird es öfter kalt. Es gibt wohl Zierwachteln, die das nicht können, aber die japanische Legewachtel soll bis minus 15 Grad können.
Was den Frost betrifft, ist es an sich überhaupt gar kein Problem für die Tiere. Also auch minus 15 Grad ist gar kein Thema. Wir reden aber auch von einer Woche minus 15 Grad oder halt 5 Monate, ich übertreibe. Das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, das ist dann auf Dauer auch zu viel für die Tiere. Muss man schauen, ob man da nicht vielleicht den nächsten Winter, sollte das, wo auch immer man angesiedelt ist, so sein. Wir haben natürlich auch viele Regionen, wo Hobbygeflügel oder Gartengeflügel gehalten wird, die sehr schneereich sind. Und Schnee isoliert ja auch wahnsinnig, ne? Genau. Und man kann natürlich auch mit Tannenzweigen was machen. Man sollte sogar tatsächlich, das raten wir immer, eine schneefreie Zone dann gewährleisten, wo sich die Tiere dann auch draußen bewegen können. Aber da sind wir jetzt schon im Winter. Springen wir mal zurück zum Herbst.
Wenn die jetzt durch die Mauser gehen, brauchen die eine besondere Versorgung?
Schon. Also da ist schon viel, was da passiert, egal welche Geflügelrasse. Und da wirklich auf ein Mauser-Nahrungsergänzungsprodukt zu verzichten, das würde ich nicht machen. Also schafft euch wirklich ein ordentliches Produkt an, macht da ordentlich was, mindestens 6 bis 8 Wochen am Stück, rechtzeitig auch, nicht wenn die ersten Federn fliegen, und dann achtet drauf, welche Inhaltsstoffe drin sind. Da muss wirklich ein ordentlich hochdosierter Anteil an Aminosäuren, also das sind unsere Bausteine für die Eiweiße sein, in unserem Fall bei unserem Mauser komplett. Es ist dann das Methionin, das ist eine Aminosäure unter anderem. Dann brauchen wir einen ordentlichen Vitaminvorrat. Wir sprechen da von B-Vitamin, aber vor allen Dingen auch von dem Biotin. Das ist streng genommen auch ein Vitamin. Dann sprechen wir von den anderen hornbildenden Substanzen wie Lecithin. Das ist ein Fett und so weiter. Ne? Also wir haben dann noch einen Zink drin. Zink ist ein ganz interessanter Baustein, den der eine oder andere von euch sowieso kennt aus der Fütterung, auch von der eigenen Ernährung. Ne? Also ich weiß nicht, Martina, nimmst du auch gerade Zink? Ich nehme es auf jeden Fall tatsächlich als einziges im Moment, weil
ich nehme alles Mögliche, aber ich nehme keinen Zink.
Echt, tatsächlich schon, aber ich habe auch ein Kind im Kindergartenalter, was mir wirklich, wo ich sage, nee, da lasse ich nichts anbrennen. Und zwar gibt es da immer wieder wissenschaftliche Erkenntnisse zu, die unterstreichen oder wo die Hauptaussage ist, dass tatsächlich Zink mitunter das Einzige ist, was wirklich im Bereich der Spurenelemente so richtig den Unterschied macht in der Immunmodulation. Das heißt, es stärkt unser Immunsystem richtig doll, wenn wir richtig viel, ich fasse es jetzt einfach mal so grob zusammen, ne, mit richtig viel Zink supplementieren. Das heißt, Mauser komplett rechtzeitig da haben, untermischen und das Futter fressen die wunderbar, gar kein Problem. Und dann seid ihr gut versorgt für alle Geflügelrassen.
Wenn sich eins der Hühnchen, dann doch mal erkältet, oder auch der großen Hühner,
ja.
Husten die dann? Hört ihr das?
Ja. Das ist so ein, das ist, genau, ob Hühner, mein Huhn hustet, ist auch so irgendwie, ich war ja auch eine ganze Weile in der Praxis tätig, in der Tierarztpraxis, als praktische Tierärztin, und das ist so das Klassische, was man so hört. Mein Huhn hustet, ne? Also, Hühner haben gar kein Zwerchfell. Das heißt, technisch können die das gar nicht, ne? Was man dann hört, ist irgendwie so ein Geräusch. Meistens haben ja alle Vogelarten eher so einen längeren Hals. Und das ist tatsächlich eher so das Geräusch, was dann gemacht wird, wenn dann irgendwas in den Bronchien stört, in den oberen Atemwegen stört. Ne? Und man muss schon gucken, differenzieren auch mal zwischen Niesen. Wenn der ganze Hühnerstall niest, dann hört ihr das, dann seht ihr das auch. Ja? Also dann schnupfen die auch, dann haben die auch verklebte Augen oder gucken komisch. Und das kann mal über Nacht passieren tatsächlich. Und das Beste ist da wirklich Prophylaxe. Ne? Also man kann natürlich sagen, man geht jetzt in die Akutsituation und bereitet sich gut vor, weil ein Hühnerschnupfen kann kommen. Der hat in der Regel aber nichts mit damit zu tun, dass es jetzt auf einmal kalt wird draußen, ne? Und das Immunsystem vielleicht ein bisschen anfälliger ist. Sondern solltet ihr in der Zeit eine Ausstellung besuchen oder 2, 3 Hühner in der Zeit dazu kaufen oder tatsächlich eins geschenkt bekommen. Das ist ja auch häufig so, dass man es vergisst. Ne? Der Nachbar sagt, hey, ich habe hier noch was, ich nehme es mal auf. Seid da vorsichtig, ne? Weil die tragen eventuell Keime rein, deine Gruppe noch nicht kennt. Ne? Seien es auch nur, ich habe hier nur 3, 4 Hühnchen und eins kommt dazu. Das ist nicht so ungefährlich in der Mauserzeit, in der Herbstzeit. Und dann kommt es mal dazu, dass wir Schnupfen, obere Atemwegssymptome als Symptom sehen, auch manchmal so ein Husten, ne, oder was wir als Husten beschreiben. Genau, und da muss man auch rechtzeitig auch den Tee da haben und ja, ordentlich versorgen. Ja.
Also da gibt es nicht den Hustensaft, sondern das kann ich über die Tränke machen.
Absolut, absolut. Man kann immer auch die Tiere einzeln behandeln, aber über die Tränke ist da das Allerbeste. Und es ist eigentlich genau wie bei uns Menschen, einfach auch ein bisschen Wärme hilft, ne? Und einen schönen warmen Tee anbieten. Das machen die auch gerne. Oder gerne mal so das Körnerfutter auch mal warm einmatschen, heiß übergießen, genau.
Nur nicht bei minus 15 Grad, sonst friert's.
Genau,
sonst gibt's Korn am Stiel.
Ja, genau. Ja, Eis, aber da sind ja bekanntlich die Geflügelsorten hierzulande nicht so heiß drauf wie wir. Nee, also schon irgendwie einfach schauen, dass man Hühnerschnupfen, das kommt jetzt natürlich hier und da, aber es hat eigentlich primär nichts damit zu tun. Außer, wie gesagt, ne, also das Thema mit der Wärme, man vergisst das, wie häufig tatsächlich die Leute dann doch einen Heizstrahler reinstellen oder eine Wärmelampe, weil sie von...
Ja, aber es kalt ist, ja, das kenne genau. Ich auch. Ne? Dann denke ich so, jetzt ist mir kalt, also müsste meinen Tieren auch kalt sein. Ne?
Genau.
Nur sehr bedingt stimmt.
Genau, aber dann macht's lieber dran fest, also das ist ja auch teilweise, ne, mit dem Hund so oder mit euren Pferden, dann habt ihr da ein PAE stehen, ne, oder also noch was Spanisches, was auf jeden Fall, wo es Sinn macht, dass wir die eindecken, ist ein ganz anderes Thema jetzt und, ne, oder irgendwie ein Whippet oder so, aber wirklich schauen, es ist ein kleiner Dinosaurier, der braucht es nicht und die regeln das schon ganz gut selber, ne, wenn ihr die andersweitig versorgt, aber wir können auch gerne mal so zum Thema springen. Martina, was machst, gibst du jetzt oder hast du vor, den Wachteln jetzt auch irgendwie was zu geben in Richtung Futter, wo du einfach versuchst, ein bisschen mehr Energie reinzufüttern, also ein bisschen mehr vorbereitend, dass die Tage kälter werden, damit die einfach durch diese Energiezufuhr mehr Wärme produzieren?
Also ich habe ja im Moment, von den 6 Wacheln kriege ich noch zwischen 5 und 7 Eier am Tag. Also Wacheln können ja irgendwie alle 18 Stunden legen und manchmal sind da tatsächlich 2 Eier. Ja, von einer. Und da bin ich eher vorsichtig mit Eiweißen, weil sie dann noch mehr legen oder noch größere Eier. Ne? Und ich denke, solange die noch Eier legen, halte ich das so ein bisschen gedeckelt. Ne? Also bei mir gibt es quasi abgezählte Mehlwürmer.
Ja. Ja.
Und dachte aber auch, wenn es dann kälter wird, dann... stelle ich gar nicht so großartig um, weil die brauchen vielleicht weniger Energie fürs Eierlegen im Winter, wenn sie es bei mir nicht mehr tun. Aber sie brauchen natürlich mehr Energie, weil es kälter ist. Ne?
Das stimmt. Und das ziehen die dann auch in der Regel, also diesen, man sagt ja Energiebalance, also negative Energiebalance, damit sie da nicht reinrutschen, ne, sondern damit sie einfach auch ordentlich versorgt werden und nicht an ihre körpereigenen Substanzen gehen, dass sie dann die Kalorien aus Fetten ziehen sollen, damit wir auch kein Problem mit den Nieren bekommen. Das ist letztendlich wie alle, wie bei den anderen, ja, Säugetieren oder uns Menschen auch so. Und dann kann man mal auch bei den Wachteln auf jeden Fall auf eine Fettsamenmischung gehen. Man kann mal ein ordentliches Öl drüber, ein Schuss Öl drüber geben. Man kann gerne mal gehäckselte Nüsse drüber geben über das Futter oder halt auch mal als Leckerli, wenn man möchte, die sich in als Beschäftigung, wenn es wirklich jetzt langsam knackig wird, also wir sprechen über ein paar Wochen bis Monaten regional unterschiedlich, dass man sich mal, wenn man das möchte, als Freizeitbeschäftigung in die Voliere oder den Stall hockt, ganz in Ruhe mit viel Zeit und dann einfach mal ein paar Walnüsse knackt oder mal ein paar Erdnüsse knackt. Genau. Oder Sonnenblumenkerne, ne, sowas. Dass wirklich diese fettreichen Saaten und Nüsse in dem Fall auch unter die Tiere kommen.
Aber ich muss es schon zerkleinern, ne? Also meine Nachbarin hat ja Hühner, die wohnen direkt gegenüber. Ja, und wenn ich dann irgendwie zu den Wachteln gehe, habe ich rechts die Hühner und links die Wachteln. Und die haben jetzt mit so gut wie gar nichts Probleme, ja. Also denen würde ich auch eine ganze Nuss reingeben. Da wäre ich ganz sicher, dass die klein kriegen würden und runterschlucken würden. Aber bei Wachteln nicht, ne? Das heißt, ich muss das dann schon auch so ein bisschen am besten im Mixer wieder irgendwie Futter schnabelgerecht machen, oder?
Ja, die Wachtel hat ja auch einen Muskelmagen mit Grittsteinchen drin. Das heißt, sie würde es im Zweifel auch, aber sie würde es vielleicht nicht anrühren. Die kennen das ja auch so gar nicht. Es gibt ja bestimmte Sachen, wo wir sagen, oh ja, auf jeden Fall, aber die kennen das nicht. Und dann gehen sie da auch nicht so ran. Eine Wachtel ist gar nicht so unkritisch, ne? Also im Sinne von, dass sie selber so ein kleine kritische Persönlichkeitchen sind. Also
ja,
hat man natürlich.
Meine Nachbarin profitiert davon schon, weil ich ihr immer sage, schau mal, das habe ich für meine Wachteln gekauft. Möchtest du das für deine Hühner haben?
Ja, genau. Genau. Also da auch einfach dranbleiben. Stichwort kritisch, ganz interessant, ist tatsächlich auch sowas wie Obst und Gemüse. Ne? Also wir lesen immer in irgendwelchen Blogbeiträgen und sowas, dann hänge ich meinen Kohlkopf rein und hänge ich da in die Voliere meinen Salatkopf. Oder jetzt im Herbst, Stichwort Kürbiszeit, ne? Vielleicht baut der eine von uns. Ne? Und dann raspelt man dann oder hängt den da rein und das alles sieht wunderbar aus und die Tiere sagen, ey, was willst du denn jetzt damit? So, ne? Ja, das ist schon einfach mal ausprobieren. Gehen
für Wachteln, oder?
Auf jeden Fall, aber ausprobieren, weil das finden die ganz komisch. Ne? Also Geflügel sieht ja im Allgemeinen, auch alle Vögel sehen rot ein bisschen intensiver als wir Menschen. Und auch das Farbspektrum ist ein bisschen gedrosselter, würde ich sagen, kann man es nennen. Das heißt, ein bisschen weniger Farben sehen sie und insbesondere das Rot sehr dominant und Orange ebenfalls. Das heißt, da kommt dann so ein oranger Kürbis rein, auch wenn der irgendwie der Möhre ähnelt, ist nochmal was anderes. Und dann erschrecken die gerne mal. Einfach probieren. Wenn ihr da was überhaupt, probieren. Matschen.
Ich hatte mal so eine rote Katzenstreuschaufel, ja, wo ich dann immer so ein bisschen das schon mal mit sauber mache, die einstreue. Und das ging nicht, weil die wirklich alle da dran hingen und die ganze Zeit da reingepickt haben. Ja. Jetzt habe ich so eine Edelmetall-Silberschale irgendwie, wo ich so ein Siebschaufel, womit ich das mache. Weil rot war keine gute Idee. Ne? Also ist wirklich, die kommen sofort an und hacken da rein. Ne?
Also, ja, und wollen es irgendwie weghaben. Ne? Also das ist deswegen da jetzt der Exkurs.
Ja,
Kürbis.
Gut, aber Kürbis kann man dann ja mal machen. Das ist ja irgendwie auch ganz nett. Kann ich denen dann auch sowas wie Maisknödel geben? Da sind ja dann auch schon so Blumenkerne drin.
Jein. Also grundsätzlich geht das. In der Regel sind das aber industriell hergestellte. Achtet da bitte drauf, dass, also ich spreche jetzt mal alle an, ne? Achte du und alle drauf, dass es einfach wirklich auch, wo das herkommt, wie das gefertigt ist, was da so drin ist. Einfach mal schauen. Also auch irgendwie, wenn da jetzt massig, also nicht irgendwie nur Kokosfett dran ist oder so zum Zusammenhalten, sondern auch andere Dinge, wo ihr nicht genau wisst, was das ist. Das muss nicht unbedingt sein. Ne? Also da können auch Rückstände von Plastik tatsächlich drin sein. Ich will jetzt das Thema gar nicht aufmachen, aber da muss man schon schauen, in welcher Form das für, also wie das angeboten wird. Und da, ja, muss man ein bisschen gucken. Ansonsten geht natürlich immer, auch an der Stelle, ein Praxistipp, dass man einfach ein bisschen Käse, also tatsächlich, wir reden jetzt wieder von ein bisschen knackigeren Temperaturen oder Malzleckerli, Käse oder Hüttenkäse drunter mischt. Das ist ja auch relativ fettreich, ne? Proteine eher im guten Spektrum. Und Käse. Tatsächlich schaut, bitte?
Käse, ganz normalen Käse.
Gouda, ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Feta-Käse geht auch wunderbar, aber Feta-Käse ist manchmal ist ordentlich salzreich und das vertragen die manchmal nicht so. Und deswegen war ein bisschen Feta-Käse geht aber auch. Und ja, oder Ziegenkäse, ne? Aber ja. Also ja, klar, oder Frischkäse mal ein bisschen so, das geht auch. Immer ein bisschen aufpassen mit den tierischen Sachen. Aber tierische Fette im Allgemeinen gar kein Thema, ne? Mehlwürmer, tierische Fette, ne?
Ja, also Mehlwürmer war mir schon klar, aber Käse, mein Wachteln, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dieser Folge des Podcasts erschließen sich mein Wachteln ganz neue kulinarische Genüsse.
Ja, genau.
Ich habe mal in einem Forum gelesen, dass jemand, also ich würde es mich nicht trauen, ne, aber ich frage dich einfach mal, vielleicht weißt du es, Hackfleisch auch seinen Hühnern gibt.
Ja, das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Da sind die ganz scharf drauf. Das ist aber so, dass man das durchaus lassen sollte, weil es dann zu Kannibalismus kommen kann. Ich formuliere es drastischer, wenn man denen das gibt. Das könnt ihr ruhig mal ausprobieren. In eurer eigenen Verantwortung. Allerdings seid euch dann gewiss, dass sie, ich sag mal, ein bisschen mehr Spritz haben danach. Also die sind wirklich dann einfach richtig, die haben richtig Lust auf Fressen und wenn sie dann nicht noch das Hackfleisch bekommen, kann es sein, dass es halt Instinkte triggert, ja, die dann bewirken, dass die Einzeltiere mal auch den Nebenmann oder die Nebenfrau anknabbern.
Nee, ja, dann bleibt's bei dem Kürbis.
Genau, deswegen, ich habe versucht, diplomatisch. Käse. Genau, Kürbis und Käse mit Schweizer Flagge drauf. Ja. Nee, also ich habe versucht natürlich, oder ich versuche das jetzt so diplomatisch für alle irgendwie zu beantworten, aber es ist ganz klar kontraindiziert. Also das wollen wir eigentlich nicht. Was man machen kann, ist natürlich mit Spirulina-Alge ausgleichen. Spirulina haben wir auch in diversen Mischungen in unseren Geflügelprodukten, in der grünen Neune Ne? Ein ganz starker Immunbooster jetzt auch, den man auch warm als Tee machen kann, den kann man auch drüber streuen, den kann man mit einem Öl anbinden, mit einem Schlagquark anbinden, also einfach an das Körnergrundfutter. Und dann habe ich auch schon eine ordentliche Portion, nicht nur Kräuter, da kommen wir vielleicht gleich zu, sondern tatsächlich auch von dieser Spirulina-Alge, ne? Mit dem Omega-3, ja, oder Fettsäurenbedarf, ne? Den es da dient.
Kräuter, weil du es gerade sagst. Mhm. Was macht im Herbst jetzt noch Sinn? So als kleiner Schlusstipp noch.
Ja, also letztendlich verhalten wir uns da wie ganzjährig. Der Unterschied ist bloß die Verfügbarkeit. Ne? Also ich gucke mir an, was habe ich zu Hause? Wie können meine Tiere an bestimmte Wildkräuter, Wildpflanzen ran? Und was supplementiere ich da, damit einfach die Verdauung reguliert ist, damit ich einfach sekundäre Pflanzenstoffe in die Tiere bekomme, die sie sich sonst einfach heutzutage nicht mehr in den Gehegen und Volieren und Ställen suchen können. Wir sind ja verantwortlich für die Fütterung. Und dann mache ich einfach so weiter. Der Unterschied ist, dass ich natürlich jetzt den Winter und den Herbst mit all dem, was wir am Anfang besprochen haben, mit der Mauserzeit, mit der Legeumstellung, ja, so der Legepause, dass ich da wirklich diese normale, man sagt auch physiologische Pause zur Regeneration nutze und auch entsprechend die Kräuter dann auswähle. Also was sich anbietet, ist der ganzjährige Salbei natürlich. Ne? Das kann ich machen als Lippenblütler. Ich kann natürlich, weil die meisten das auch im Garten haben oder gut verfügbar haben, ich kann natürlich auf unsere Hofgartenmischung zurückgreifen, die sehr vielfältig ist. Mir den Bronchosan-Tee auf jeden Fall in den Stall stellen, da immer mal eine Handvoll rausnehmen, mit heißem Wasser überbrühen oder direkt einen Tee ansetzen. Das kann ich machen. Genau, wenn wir über Einzelkräuter sprechen, können wir alles, was wirklich grün ist, anschauen. Die Petersilie natürlich, Vitamin C-Lieferant, Calcium-Lieferant ganz stark. Ne? Wir reden ja immer noch von dieser Legepause, wo wir die körpereigenen Reserven wieder auffüllen wollen. Da reden wir nicht von Reserven im Sinne von dick oder so werden und wieder, ne, damit es wieder im Frühling losgehen kann, sondern auch mal einfach Calcium, ganz klassisch. Ne?
Ja, ich habe so einen Calcium-Vital-Trink, den ich da trinke, umsetzen kann. Mhm. Aber ich hatte am Anfang hatte ich eine kleine Henne, die wirklich öfter mal Windeier gelegt hat. Und da habe ich unseren Algenkalk genommen. Ich habe einfach jedes Mal, und die haben wirklich ganz wenig Gemüse bei mir bekommen und Kräuter, aber jedes Mal, wenn die frisches Gemüse und Kräuter bekommen haben, habe ich einfach eine Messerspitze Algenkalk drauf gemacht.
Ja.
Das hat's geändert. Ja, also dieser Vitaltrink war da nicht ausreichend und diese Messerspitze Algenkalk hat's echt rumgerissen. Ne? Danach war Ruhe. Danach hatte ich das Problem nie wieder.
Genau, und der Punkt bei deiner Beobachtung ist tatsächlich die Bioverfügbarkeit. Bioverfügbarkeit ist ja auch so ein Riesenbegriff. Da geht es ganz, ganz einfach nur darum, was kann mein Körper damit anfangen? Ich nehme etwas auf und kann dir das jetzt verwerten oder halt nicht. Ne? Und da machen wir bei Per Naturum uns sowieso immer Gedanken drum. Und deswegen nutzen wir ja auch häufig pflanzliche Grundstoffe, die einfach sehr bioverfügbar sind, ne? Oder die Nährstoffe in diesen Grundsubstanzen sehr bioverfügbar sind. Das heißt, unser Körper kann damit sehr viel anfangen. Wir nehmen jetzt mal ne, einfach eine Torte und von den 8 Stücken in der Torte, die so eine Torte ausmacht, kann dann zum Beispiel der Algenkalk, kann der Körper dann vom Algenkalk 7 von 8 Stücken nutzen und ja, der Rest ist immer, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Und oder sogar 8 von 8 und von anderen Präparaten häufig nicht. Das ist ganz, ganz wichtig zu beachten.
Ja. Und ich bin ja, also ich habe ja Hunde und Katzen und ich gucke ja gerade natürlich immer, was kann ich aus dem Sortiment, was ich eh schon zu Hause habe, auch meinen kleinen Wachteln geben, den neuen. Mhm. Und der Kräutergarten zum Beispiel, der geht doch auch. Der ist doch super für die, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da spricht gar nichts gegen. Bei manchen Mischungen, die sind mir ein bisschen auch zu stoffwechselaktiv tatsächlich. Also da würde ich eher, wenn man sich unser Aves-Sortiment anschaut, die sind ein bisschen schmaler gehalten. Beispiel, wir stellen jetzt mal Enterogan und Cuminum Plus gegeneinander. Ne, Enterogan hast du auf jeden Fall auch zu Hause, oder?
Ja, ja.
Eine würzige Mischung, Enterogan-Darmkur. Und unser Cuminum Plus ist ja aus dem Ayurvedischen tatsächlich abgeguckt. Und Kreuzkümmel, Chili und Kurkuma haben wir da drin. Und das soll für, ja, für innere Wärme sorgen. Das soll auch für die Darmstabilität sorgen, weil es halt wahnsinnig antimikrobiell wirkt und auch
ist auch ein Pulver.
Ausgleichend. Ist auch ein, genau, ist auch ein Pulver. Und da stellen wir dann jetzt mal, oder könnte man jetzt zum Beispiel neben den, das Enterogan stellen, wo wir weitaus mehr, ja, ätherische Öle haben durch mediterrane Kräuter. Und das ist auch nicht schlecht, aber für manche Geflügelsorten ist es dann too much. Mhm. Ja, man würde denken, hä, aber nee, Chili scharf schmecken die ja nicht. Ne? Wir haben ja keine Rezeptoren wirklich für diesen scharfen Geschmack. Und das ist dann doch besser, wenn wir da wirklich spezialisiert rangehen.
Aber ein Tipp aus dem Hundebereich wäre eventuell noch der Echinersaft. Da bin ich ja eh ein großer Freund von, ne, weil Echinersaft einfach auch nochmal die körpereigene Abwehr anregt gegen Viren. Und die ganz viele Erkältungskrankheiten sind ja Viren und gar keine Bakterien. Und ich denke mal, also zumindest beim Kratiersaft, das habe ich im Sommer schon ausprobiert, ne, den habe ich dann einfach auch mit ins Trinkwasser getan. Das hat auch wirklich den Kreislauf an den heißen Tagen nochmal gut stabilisiert. Und das habe ich eigentlich mit dem Echinersaft jetzt auch bei, wenn es jetzt noch ein bisschen schmuddeliger wird, das Wetter, dann würde ich das tatsächlich auch bei denen einfach mal machen für ein paar Tage, dass ich da den Saft mit ins Wasser tue.
Ja. Also, Echinacea, roter Sonnenhut, definitiv eine super Prophylaxe, sehr immunmodulierend, also regulierend, was Schwankungen angeht, genau in dieser Umbruchsphase. Mauser, lege, die Tage werden kürzer, es kommen ganz andere Winde, also wie du vorhin schon sagtest, ne, Hunsrück, Wind, ja, also ja. Muss man echt aufpassen. Und dann kommt das nasskalte Wetter dazu. Ja, dann kann es ein und die Hühnchen schon mal oder auch Wachteln umhauen. Also da wirklich prophylaktisch gerne Echinersaft mit rein. Klar, so ein Schwupps.
Ja, und ansonsten haben wir ja jetzt auch Atemwegskräuter auch für die kleinen Hühner. Das weiß ich, die gibt's ja speziell. Na, aber so zur Vorbeugung kann man das ja dann auch machen. Vor allen Dingen, wenn man sowieso, also wir haben den Echinersaft ja für Pferde und für Katzen und für Hunde. Und wenn man den sowieso schon zu Hause hat, kann man einfach mal so, ich würde sagen, 5 bis 10 Milliliter auf einen Liter Trinkwasser mit dazu geben.
Ja. Schmeckt so ein bisschen bitter, ne? Also regt dann gleichzeitig auch ein bisschen noch den Stoffwechsel an. Ja, es geht auf jeden Fall.
Hast du noch einen Tipp, wenn die sich jetzt im Winter mehr langweilen? Ja, also ich meine, es ist kalt, es ist blöd, man kann irgendwie nicht mehr so richtig gegentrennen, es gibt nicht mehr so viele frische Kräuter, zumindest bei mir nicht. Ja. Früher habe ich den auch immer so ein bisschen Wiese angezogen, das ist halt jetzt, das fällt ja alles weg. Ne? Ja. Gibt es noch einen Beschäftigungstipp, den du hast?
Ja, also was ich immer witzig finde, ist, dass tatsächlich da sich jetzt so ein bisschen die Rassen bemerkbar machen und auch die, also wenn man, ich weiß nicht, jeder von euch, der Enten zu Hause hat, gerade Laufenten, aber auch andere wasserliebende, man sagt ja Ansariforme, Wassergeflügeltiere, oh Gott, Lotte, Gänse, ne, und verschiedene Entenarten, dass die total gerne sich jetzt in dieser Zeit mit heruntergefallenem Laub und Obst beschäftigen. Und das machen Hühner auch, Wachteln, aber gerade die Entenartigen, die stürzen sich da regelrecht drauf. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt schaue, dass ich den ganzen Herbst über immer mal wieder einen Eimer Laub, egal wo ich bin, sammle und denen das zur Beschäftigung in ihre Voliere tue, gerade dann, wenn sie nicht damit rechnen, das finden die toll zum Scharren. Bis hin im Winter natürlich, wo vielleicht dann auch Schnee bedeckt, bedingt kein Laubvorrat mehr da ist. Also einfach, wenn man das kann, in irgendwie einer Scheune, im Carport, wie auch immer, immer ein bisschen Laubvorrat haben, dann gehen natürlich Äste. Wenn ich die Möglichkeit habe, an einen Baumstumpf zu kommen, der transportabel ist, ne, kann ich auch einen Baumstumpf reinstellen, ein Stück Birke, ne, als Stück an sich. Ich kann auch probieren, da mir mein eigenes Aufhängungssystem für zum Beispiel Salate oder für Grüngemüse, Kohl jetzt im Herbst sehr gerne, Grünkohl, wahnsinnig nährstoffreich anzubringen, dann haben die schon ordentlich Beschäftigung. Und wie gesagt, der Tipp mit dem Nussknacken in der Voliere oder im Stall selber, ja, ist eigentlich gar nicht so zu unterschätzen, wenn man das, also, wenn man das möchte. Ja, auch
selber was, ne? Dann kann eins für
die. Ja, genau. So sieht's aus. Oh, ich liebe Walnüsse.
Dann würde ich sagen, eine gute Winterzeit mit den Kleinen.
Genau.
Und den Großen. Und wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen, wir haben auch ein ganzes Webinar zum Thema Hühner mit Kräutern versorgen. Das kann man sich auch angucken. Das ist das, was du mit Herrn Hessel mal gemacht. Mhm. Da gibt es auch noch viele Tipps. Und vielleicht werden wir auch den ein oder anderen Blogbeitrag jetzt nochmal zum Thema Hühner dazu steuern. Also nicht vielleicht, werden wir sicherlich, nur ist die Frage, in welchem Zeitraum. Immer wieder mal gucken und bei Fragen ansonsten einfach anrufen.
Ja. Ja,
dann noch einen schönen Tag. Tschüss.
Eine schöne Woche. Tschüss.
Per Naturam. Die Natur weiß den Weg.